StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Sabine Damaschke herzlich willkommen.
Wenn ich die ganze Zeit nur lese, dann bleibt auch nichts hängen bei mir. Also ich brauche auch Pausen zwischendurch, wo ich sage, nee, jetzt denke ich mal an was ganz anderes oder so oder lüfte ein bisschen durch und dann geht's weiter.
Gar nicht so einfach, die richtige Strategie fürs Lernen zu finden. Die Bonner Studentin Johanna Düren weiß inzwischen, wie es geht. Viele andere Studierende dagegen haben Probleme mit dem Lernen. In Deutschland, so zeigt eine neue Studie, schließen nur 2 von 5 Studenten ihr Studium innerhalb der Regelstudienzeit ab. Und das hat auch mit ihrem Lernverhalten und den Lernbedingungen an den Unis zu tun. Mehr dazu gleich in unserem Schwerpunkt. In dieser Sendung treffen wir außerdem Studenten, die ihre Zimmersuche wie eine moderne Partnervermittlung organisieren, als sogenanntes WG-Speed-Dating. Und wir besuchen eine internationale Konferenz, die zeigt, wie man Forschung und Bürger zusammenbringen kann.
Es gibt nach wie vor die Universitäten oder sagen wir auch die Institute, die sagen, Öffentlichkeit, Bürger, wir veröffentlichen doch unsere Forschungsergebnisse. Können wir doch gar nicht machen. Und es gibt aber auch wirklich Universitäten, die sehr innovative Projekte verfolgen. Da tut sich mittlerweile was. Und das ist eigentlich das, was ich mir immer gewünscht habe, dass sich was tut in Deutschland. Und das ist jetzt einfach so.
Und was sich da genau tut, das wurde auf der internationalen Living Knowledge Conference in Bonn präsentiert, die Norbert Steinhaus organisiert hat. Rund 250 Studenten, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen aus 35 Ländern haben daran teilgenommen. Sie alle wollen dafür sorgen, dass die Bürger in ihrem ganz normalen Alltag stärker von der Forschung profitieren.
Der Konferenzraum platzt aus allen Nähten. Flipcharts mit bunten Skizzen und Plakaten reihen sich dicht an dicht. Aufgeregtes Geplauder in jeder Ecke. Die Stimmung ähnelt ein bisschen einem Bazar. Wissenschaftler stehen fast wie Verkäufer vor ihren Plakaten und preisen ihre Ideen an. Jeder steht für ein anderes Projekt und doch haben alle ein gemeinsames Ziel. Sie wollen Wissenschaft bürgernäher und lebendiger machen.
Ich habe da so ein Modell mitgebracht. Das besteht daraus, dass hier ein Wasserreservoir steht, was über die Regenrinne gefüllt werden kann.
Mitten im Getümmel steht der Berliner Student Sven Bentin mit einer Plastikschachtel und erklärt, wie man daraus einen Miniaturgarten macht. In der Schachtel hat er ein Bewässerungssystem installiert, das Regenwasser speichert und bei Bedarf abgibt. Nun müssen nur noch Erde und Pflanzen hineingegeben werden. Ganze Viertel könnte man so ohne viel Aufwand selbst organisiert begrünen, erklärt Sven Bentin, der an der Technischen Universität Berlin Stadtökologie studiert.
Das entwickelte sich daraus, dass einfach ein konkreter Bedarf bestand in Kreuzberg am Mehringsamt, da eine Lösung für gefunden werden sollte und man überlegt hat, okay, nehmen wir ein Architekturbüro, wo wir dann eine Lösung vorgesetzt kriegen oder wollen wir das zusammen mit der Gemeinschaft entwickeln, auf die Bedürfnisse in der Gemeinschaft konkret eingehen und auch gewisse Unterrichtsteile in die Gemeinschaft verlegen und eben auch die Gemeinschaft mit einzubeziehen.
Nicht nur für die Gesellschaft, mit der Gesellschaft wurde hier geforscht. Ein Ansatz, den viele Projekte der Veranstaltung verfolgen. Denn Wissen soll für die Allgemeinheit erfahrbar werden. Auch Wissenschaftslehen sind mit von der Partie. Sie sind gewissermaßen die Vorreiter der Living Knowledge-Bewegung. Seit den 80er Jahren versuchen sie den Spagat zwischen Gesellschaft und Forschung. Als eine Art universitäre Verbraucherzentrale schalten sie sich zwischen Universität und Bürger und übersetzen einfache Fragen in wissenschaftliche Fragestellungen. Der Wissenschaftsladen Bonn ist der größte Europas und Veranstalter der Konferenzen. Norbert Steinhaus war von Beginn an dabei und hat viele beeindruckende Projekte gesehen.
Beispiel, das wirklich hängen geblieben ist. Das war eine Frau mit einer schweren Behinderung, die nach einer Fortbewegungsmöglichkeit gesucht hat. Und Studenten aus dem Bereich technisches Design haben ihr ein Fahrrad entworfen, das sie per Hüftbewegung betreiben konnte.
Doch es geht nicht nur um praktische kleine Erfindungen wie die mobilen Beete oder innovative Fahrräder. Manche Projekte beschäftigen sich mit dem Schicksal ganzer Bevölkerungsgruppen. Alle lauschen gebannt, als John Sullivan seine Präsentation beginnt. Der Mann mit den grauen, zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren ist Wissenschaftler an der Universität Texas. Seit 2 Jahren untersucht er die ökologischen Folgen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, direkt in den Gewässern des Mississippi-Deltas. Unterstützt wird er dabei von der lokalen Bevölkerung.
Die Gemeinschaft ist an unserer Forschung ganz wesentlich beteiligt. Denn die Fischer sagen uns, wo wir unsere Proben nehmen können. Und dann bringen sie uns auch dorthin.
Ein Musterbeispiel für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Forschung und Gesellschaft. Doch so gut vernetzt ist Deutschland noch nicht. Nachbarländer wie die Niederlande und Großbritannien sind Vorreiter, während hierzulande noch Nachholbedarf herrscht. Doch es tut sich etwas. Immerhin, knapp ein Viertel der deutschen Universitäten würde sich inzwischen mit gesellschaftsorientierten Projekten beschäftigen, schätzt Norbert Steinhaus und wertet das als Erfolg.
Erfolg in dem Sinne, dass inzwischen auch in Deutschland die Erkenntnis reift, dass Universitäten mehr als Forschung und Lehre passieren muss. Dass es eben noch eine dritte Mission gibt, die Mission Gesellschaft. Die Theorie ist angekommen, die Praxis fehlt noch.
Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in den Alltag. Antje Binder berichtete über die Living Knowledge Konferenz, die gerade in Bonn stattgefunden hat. Der Nachteil der Intelligenz, meinte der englische Dichter George Bernard Shaw einmal ironisch, der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man ununterbrochen gezwungen ist, dazu zu lernen. Was für den Menschen im Allgemeinen gilt, trifft umso mehr auf den Studenten zu. Denn was bedeutet Studieren anderes als ständig etwas dazuzulernen? Und das in möglichst knapper Zeit. Seit die meisten Studiengänge in Deutschland auf Bachelor und Master umgestellt haben, klagen viele Studierende über Leistungsdruck und Prüfungsstress. Da sind ein gutes Zeitmanagement und die richtigen Lernstrategien gefragt.
StudiDW Schwerpunkt.
Jedes Semester ist es das Gleiche. Kurz vor Ende häufen sich die Prüfungen. Klausuren und Hausarbeiten werden geschrieben, Referate gehalten. Außerdem muss noch ein Praktikumsplatz für die Semesterferien gesucht werden. Klar, im Vorteil ist jetzt, wer die Nerven behält, konzentriert und strukturiert lernt. Und zwar nicht erst am Semesterende. Doch wie geht das? Wir haben an der Universität Bonn nachgefragt, wie Studierende dort das Lernen organisieren.
Vera Göttlicher sitzt auf der Wiese vor dem Hauptgebäude der Bonner Universität. Heute gibt es keine Vorlesungen, dafür 28 Grad im Schatten. Es riecht nach Sommer und Sonnenmilch. Die Studentin macht es sich mit einer Freundin in der Sonne gemütlich und sieht, ja nicht unbedingt gestresst aus. Noch knapp 2 Monate sind es bis zu den Klausuren. Ist die heiße Lernphase noch nicht angebrochen?
Nee, die bricht, glaube ich, eher nächsten Monat an. Anfang Juli ist das Semester zu Ende und dann geht es auch schon direkt los mit den Klausuren. Also jetzt langsam, Juni, könnte man schon anfangen.
Vera Göttlicher studiert im 2. Semester Englisch und Geschichte auf Lehramt. Die erste Prüfungsphase im Wintersemester war eine Herausforderung, erzählt sie. 5 Klausuren hatte sie in 2 Wochen. 1,5 Monate war sie fast täglich in der Bibliothek. Die Zeit teilte sie sich in Lernabschnitte. Jede Woche bereitete sie sich auf eine Prüfung vor. Gut strukturiert und vorbereitet fand sie sich. Doch nach den Klausuren kam die Ernüchterung.
Ich sag mal so, dadurch, dass die Klausuren, also die sind nicht so gut ausgefallen. Also es war jetzt so mittelmäßig, jetzt auch nicht total schlecht. Aber ich sag mal, wenn ich so für die Schule gelernt hätte, hätte ich wahrscheinlich ein 1er-Abi gehabt. Aber für die Uni hat es halt anscheinend doch nicht gereicht. Und da denke ich halt schon, okay, anscheinend muss noch mehr gemacht werden.
Texte lesen, jede Woche Hausaufgaben machen und gleichzeitig noch für die Klausuren pauken. Das Lernpensum der Bachelorstudiengänge ist immens. Das weiß auch Dorothea Elsner von der Studienberatung an der Uni Bonn.
Die Herausforderung ist sicherlich die, dass man vom ersten Semester an weiß, dass die Prüfungen, die man ablegt, auf die man hinlernt, eine Relevanz haben für die Abschlussnote. Auch wenn das nicht so gefährlich ist, wie es vielleicht im Einzelnen erscheinen mag, kann es dennoch Angst auslösen oder Befürchtungen wecken.
Bei manchen ist die Angst vor dem Lernen so groß, dass sie sich Hilfe suchen. Dorothea Elsner vermittelt Veranstaltungen für effizientes Lesen und Zeitmanagement und berät die Studierenden, wie sie ihr Lernen besser organisiert bekommen.
Eine der Stolperfallen ist die, dass sich manche Studierende viel zu lange an den Schreibtisch setzen und glauben, dass sie sich das auf die Art und Weise am besten einprägen können. Günstiger ist es ganz bestimmt, sich Lerneinheiten zu bilden und zwischen den Einheiten auch immer wieder zu pausieren. Das Lernen wird auch ineffizient, wenn man also 5 Stunden hintereinander am Schreibtisch sitzt.
Der Wirtschaftsstudent Alexander Schreck hat es sich im Café der Unibibliothek bequem gemacht. Vor ihm liegt ein Mathematikbuch und ein Schreibblock. Er ist vollgeschrieben mit Zahlen und Gleichungen. Wenn er lernt, blendet er seine laute Umgebung komplett aus.
Ich bin öfter hier, ja. Weil ich mit unheimlich leisen Umgebungen nicht so viel anfangen kann. Also da geht mir dann jedes Mini-Geräusch auf den Geist. Hier ist es zwar in der Regel eher etwas lauter, aber dafür in der Regel ein etwas gleichmäßiger Geräuschpegel. Deshalb für mich funktioniert das besser.
Alexander ist im zweiten Semester seines Masters. Mindestens 8 Stunden am Tag verbringt er mit seinem Studium. Entweder in Vorlesungen und Seminaren oder beim Lernen über den Büchern. Als Musterstudent würde er sich nicht bezeichnen. Eher als jemand, der auch mal etwas auf morgen verschiebt. Doch Alexander kann sich diese Flexibilität leisten, denn im Bachelorstudium hat er gelernt, dass sich kontinuierliches Lernen auszahlt.
Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass man es halt nicht bis kurz vor der Klausur warten sollte, bis man damit anfängt, weil das in der Regel dann dazu führt, dass man hinterher nicht mehr besonders viel von dem verstanden hat, was man eigentlich macht. Ja, und den Stress, den sollte man, glaube ich, auch vermeiden.
Jeder Student hat dabei seine eigenen Tricks und Kniffe. Johanna Düren ist Lateinamerika-Studentin und lernt ganz klassisch mit Karteikarten, aber nicht mit irgendwelchen.
Also ich mache es immer auf gelbe Karten, weil irgendwie meine Mutter mir immer gesagt hat, dann kann man es sich erst besser behalten, wenn die nicht weiß sind, sondern gelb. Weiß ich auch nicht, da glaube ich irgendwie dran.
Auch sie muss 5 bis 6 Klausuren pro Semester schreiben. Doch sie achtet immer darauf, einen Ausgleich zum Lernen zu schaffen. Daher spielt sie in ihrer Freizeit Theater, tanzt Salsa, singt im Chor und betreut einen Grundschüler. Aber stresst sie das Lernen dann nicht doch bei all den Aktivitäten?
Nein. Also ich lerne vor den Klausuren. Klar, und während des Semesters bemühe ich mich halt immer, die Texte zu lesen, mitzuarbeiten und so. Aber es klappt halt nicht immer.
Ohne Fleiß keinen Preis, so lautet ein deutsches Sprichwort. Und dem würden wohl die meisten Studenten zustimmen. Doch wer jeden Tag über den Büchern schwitzt, besteht die Prüfungen nicht unbedingt mit Bestnoten. Lernerfolg und Lernaufwand haben leider wenig miteinander zu tun. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Hamburger Pädagogen Rolf Schulmeister, der jetzt bei mir im Studio ist. 3 Jahre lang hat er Studierende Hunderte von Lerntagebüchern führen lassen und nachgeschaut, wie sie in ihren Prüfungen abgeschnitten haben. Herr Schulmeister, wenn es nicht der Fleiß ist, der im Studium zum Erfolg führt, was ist es dann? Etwa die Intelligenz?
Nein, um Gottes Willen. Die Intelligenz ist es nicht, es ist auch nicht die Begabung, sondern es ist die Lernmotivation. Die Lernmotivation schlägt sich in unterschiedlichem Lernverhalten nieder. Und das kann bei einigen dazu führen, dass sie sich schnell ablenken lassen, dass sie bei Schwierigkeiten beim Lernen, also schwierige Texte, Statistik, Mathematik, dazu greifen, zu sagen, das mache ich lieber nächste Woche. Dazu verführt im Übrigen auch die Lehrorganisation der Studiengänge, die mit 8 bis 12 Lehrveranstaltungen pro Woche den Studenten berieseln will. Und der Student weiß dann gar nicht, für welche der Veranstaltungen er richtig lernen soll.
In Ihrer Studie, für die Sie Hunderte von Studenten Lerntagebücher haben führen lassen, unterscheiden Sie ja 5 verschiedene Lerntypen. Welcher Lerntyp kommt denn an der Uni am besten zurecht?
Das ist der Lerntyp des sogenannten selbstbestimmten Lerners, der hohe Konzentrationsfähigkeit aufweist, der in einer Stunde sehr konzentriert lernt und dadurch mehr schafft als andere. Die Opposition sozusagen wird gebildet von Lernern, die ein vermeidendes Lernverhalten haben. Angesichts von Schwierigkeiten greifen sie dann zu Ablenkungsmanövern, also Fernsehen oder Facebook. Und sie verschieben dann gerne Aufgaben auf später. Sozusagen kurz vor der Prüfung wird dann erst gelernt.
Sie untersuchen ja nun schon seit 2009 in Ihrer sogenannten Zeitlaststudie den Zeitaufwand und den Erfolg deutscher Studierender und haben dabei festgestellt, dass Studenten pro Woche durchschnittlich 23 Stunden für die Uni arbeiten. Trotzdem klagen ja ganz viele über Stress. Hat das mit Ihrem Lernverhalten zu tun?
Ja, das hat einerseits mit Ihrem Lernverhalten zu tun und andererseits mit der Struktur der Studiengänge, wie sie Ihnen angeboten wird. Das heißt, Sie haben viel zu viele Lehrveranstaltungen pro Woche, alles verschiedene Themen, und Sie wissen nicht, für welche dieser Themen Sie arbeiten sollen. Sie haben außerdem dann die Drohung sozusagen, also wir sagen Angstbedrohung, 4 Monate später im Januar oder jeweils im Juli stehen da plötzlich die Prüfungen vor der Tür.
Wie müsste das Studium denn organisiert sein, damit Studenten das Lernen leichter fällt?
Also wir haben in verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und in der Informatik die Module, aus denen das Bachelorstudium neuerdings besteht, in geblockter Form angeboten. Das heißt, die Module werden jetzt so gelehrt, dass sie 4 Wochen lang gelehrt werden und nicht die 14 Wochen lang, die das Semester in der Vorlesungszeit dauert. Der Student kann sich darauf konzentrieren. Er hat es sozusagen nur mit einem Thema, mit einer Grundlage, mit einem Buch vielleicht zu tun. Dieses hat einen großen Erfolg gehabt, und zwar, dass die Studierenden einerseits nicht mehr die 23 Stunden investiert haben in ihr Studium, sondern 34 Stunden. Und es hat in St. Pölten zum Beispiel im Informatikstudiengang den Erfolg gehabt, dass die Studierenden deutlich 1 bis 1,5 Noten bessere Ergebnisse haben in den Prüfungen.
Das heißt, Sie plädieren also ganz klar für Blockunterricht an den Universitäten, haben das auch geprüft an bestimmten Studiengängen. Sie sagten gerade Ingenieurwissenschaften und Informatik. Lässt sich denn das auf alle Studienfächer übertragen, Ihrer Meinung nach?
Zunächst lassen Sie mich nochmal sagen, also das Besondere daran war nicht, dass die Noten besser waren, sondern dass die Abbrecherquote erheblich geringer war. Es war nur noch 1/5 der vorigen Abbrecherquoten. Das bedeutet, dass diese Struktur des Studiums besonders dafür geeignet ist, die angstbestimmten und vermeidenden Lerner aufzufangen, ihnen eine Sicherheit anzubieten und sie weiter zum Weiterlernen und Mitmachen zu halten. Es gibt genügend Fächer, in denen es außer dem Hauptfach nur Wahlveranstaltungen gibt. Die lassen sich gut organisieren. Wir haben es in der TU Ilmenau so gemacht, dass wir die geblockten Module nur an 3 Tagen hatten. An den anderen beiden Tagen gab es die Wahlveranstaltung. Es gibt auch andere Formen, wie zum Beispiel an vielen Colleges in Kanada gibt es praktisch nur halbtägige Veranstaltungen, also statt 2-stündiger immer 4- bis 5-stündige Veranstaltungen. In Schweden gibt es viel Blockstudien. Wir kennen es eigentlich auch schon aus der Berufsausbildung der Lehrlinge.
Sie schließen Ihre Zeitlaststudie in diesem Frühjahr ab und in Deutschland ist schon ziemlich viel über diese Studie berichtet worden und auch die Teilergebnisse, die Sie schon veröffentlicht haben. Haben Ihre Untersuchungen denn bislang an den Universitäten auch etwas verändert?
An der Technischen Universität Ilmenau zum Beispiel hat man die Konsequenz gezogen, ein sogenanntes Basissemester einzuführen, in dem ähnlich gearbeitet wird. Andere Universitäten testen es noch in Pilotstudiengängen. Und in St. Pölten, wir hatten gerade dort den Tag der Lehre und dort sind dann auch andere Rektoren anderer österreichischer Universitäten gekommen, die sich ebenfalls alle für einen Pilotversuch angemeldet haben.
Also ein klares Plädoyer für mehr Blockveranstaltungen an den Hochschulen. Das war Rolf Schulmeister, Leiter der Zeitlaststudie, die 3 Jahre lang das Lernverhalten deutscher Studierender untersucht hat. Danke für das Gespräch. Mehr zum Thema Lernen gibt's bei uns im Netz unter www.dw.de/studieren. Und wer gerne wissen möchte, wie in anderen Ländern dieser Welt gelernt wird, der sollte einen Blick auf diese Seite werfen. www.dw.de/Bildung für alle.
StudiDW Info Kompakt.
Wer soll die Bildung in Deutschland bezahlen? Darüber wird derzeit heftig gestritten. Manche Politiker möchten eine Grundgesetzänderung durchsetzen, damit für die Bildungspolitik nicht hauptsächlich die jeweiligen Bundesländer zuständig sind. Die Bundesregierung soll die Bildung mitgestalten und finanzieren. Ob es tatsächlich zu einer Grundgesetzänderung kommt, ist ungewiss. Aber es soll nun zumindest einen nationalen Bildungsrat geben, der die Länder bei ihrer Bildungspolitik berät. Früher gehörten die grauen Köpfe in viele Vorlesungen. Heute gibt es immer weniger ältere Gasthörer an deutschen Universitäten. Um rund 10% ist ihre Zahl im vergangenen Wintersemester gesunken. Der Grund liegt vor allem in den Gebührenerhöhungen für ein Gaststudium. Die Gasthörer in Deutschland sind im Durchschnitt 53 Jahre alt und studieren am liebsten Geschichte. Deutschland hat ein neues Zentrum für jüdische Studien. In dem Gemeinschaftsprojekt von 4 Universitäten und einem Rabbinerseminar sollen Forschung und Lehre stärker vernetzt werden. Das neue Zentrum in Berlin will auch die Rabbinerausbildung fördern. In wenigen Minuten zum Traumpartner. Das verspricht das sogenannte Speed Dating. Dieses Prinzip der Partnersuche wird jetzt in Würzburg auf die lästige Wohnungssuche in einer Universitätsstadt übertragen. Studenten, die ein freies Zimmer in ihrer Wohngemeinschaft anbieten, treffen in der Studentenkneipe Kellerperle auf Studierende, die ein WG-Zimmer suchen. Die möglichen neuen Mitbewohner haben paarweise einige Minuten Zeit, sich kennenzulernen. Und dann geht die Runde zum nächsten.
Susanne Lindner, Thomas Bögle und Sophia Gutenberger sitzen zusammen an einem Tisch in der Studentenkneipe Kellerperle in Würzburg. Gespannt sehen sie in den Raum und warten, wer sich für ein paar Minuten zu ihnen an den Tisch setzen wird. Die drei Studenten suchen einen neuen Mitbewohner für ihre Wohngemeinschaft. Im Hintergrund läuft Musik, fast alle Tische sind besetzt. Alle haben kleine Pappschilder mit Wäscheklammern am Pullover befestigt, auf denen steht, was gesucht oder geboten wird. Das Zimmer, für das Susanne, Thomas und Sophia einen Mitmieter suchen, ist nicht groß, knapp 10 Quadratmeter. Aber dafür gibt es 3 sehr nette Mitbewohner, verspricht die 26-jährige Susanne.
Ja, uns ist es vor allem wichtig, dass es nicht eine reine Zweck-WG ist, also dass das Menschliche auch stimmt, also dass derjenige auch Lust hat, mit uns mal was zu machen, jetzt nicht nur nebeneinander herleben, sondern auch mal zusammen sitzen, zusammen essen, zusammen kochen, mal ab und zu zusammen weggehen, aber nicht nur. Wenn man seine Ruhe haben will, dann kriegt man seine Ruhe auch. Also uns geht es eher um so Menschliche, dass er auch an uns interessiert ist, nicht nur an dem Zimmer.
Beim WG-Speed-Dating ist die Auswahl an neuen Mitbewohnern riesig. Im 5-Minuten-Takt kommt ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin und stellt sich vor. Daten werden ausgetauscht, Fragen gestellt und beantwortet. Alles kurz und knapp, denn für die Gespräche bleibt nicht viel Zeit. Aber es funktioniert, sagt Christina Helmerich, die das WG-Speed-Dating organisiert.
Wohnungsnot ist gerade unter Studenten ein weit verbreitetes Problem. Fast jeder Studierende kennt das selbst, auf Wohnungssuche zu sein und kennt die wochenlangen, teils wirklich schon nervigen Castings, die man zu durchlaufen hat, bis man wirklich eine passende WG gefunden hat. Und gerade mit dem doppelten Abiturjahrgang und der wirklich sehr überfüllten Uni in Würzburg ist sowas einfach eine nette Art, vielleicht wirklich auf unkomplizierte Weise WG-Partner zu finden.
Doppelter Abiturjahrgang heißt, dass in Bayern die Schulzeit am Gymnasium von 9 auf 8 Jahre verkürzt wird. Deshalb kommen dieses Jahr gleich 2 Abiturjahrgänge kurz hintereinander an die Universitäten. Das bedeutet, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt noch enger ist als sonst. Das Studentenwerk in Würzburg hat als zentrale Anlaufstelle für Wohnungssuchende gerade alle Hände voll zu tun. Geschäftsführer Michael Ulrich ist deshalb dankbar für alternative Modelle wie das WG-Speed-Dating in der Kellerperle.
Ja, finde ich ganz gut, gerade für WGs, die ja in Würzburg sehr stark in Anspruch genommen werden, ist das eine gute Gelegenheit, sich die Mieter auszusuchen.
Für Susanne, Thomas und Sophia allerdings war der Abend noch nicht erfolgreich. Sie haben zwar einige Telefonnummern in der Tasche, aber ihren neuen Traummitbewohner konnten sie an diesem Abend noch nicht finden. Mit Kandidat Karl-Heinz Daub waren sie sich trotz Sympathie nach 5 Minuten nicht einig.
Also es gibt schon hier gute Angebote, auch noch nette Menschen und so. Aber die Zimmergröße und der Preis ist immer noch so ein bisschen bis jetzt noch nicht so ideal gelaufen.
Bisher sind wir, glaube ich, noch nicht so ganz überzeugt, weil ich glaube, im Endeffekt müssen die Leute halt dann doch nochmal bei uns vorbeikommen und sich das erstmal angucken, ob sie sich da auch wirklich wohlfühlen. Ich meine, sie lernen zwar jetzt uns kurz kennen, aber so ein richtiges Bild von der Wohnung und von den Leuten kriegt man erst, wenn man mal nochmal daheim vorbeigeschaut hat.
Mietverträge werden an diesem Abend noch nicht unterschrieben, aber Anbieter und Wohnungssuchende kommen sich unkompliziert näher und sparen eine Menge Zeit und Geld. Schließlich müssen sie keine Annoncen in der Zeitung, im Internet oder an der Universität schalten. Der 19-jährige Stefan Hohenadel zum Beispiel sucht einen neuen Mitbewohner für eine Vierer-WG.
Naja, also ich finde es jetzt voll interessant. Also ich habe jetzt 4 Leute da gehabt und davon haben jetzt einer schon auf jeden Fall zugesagt. Und bei dem anderen ist halt zum Beispiel am Preis gescheitert oder es hat einfach so nicht zusammengepasst. Das Wichtigste ist wohl bei den meisten der Preis für die Leute, die suchen. Und dann natürlich auch so das WG-Leben. Ist man eine Zweck-WG oder versucht man eher öfter was zusammen machen? Und dann natürlich auch Lage, was studiert derjenige? Und natürlich auch Alter ist ganz wichtig.
Passen die Vorstellungen von Angebot und Nachfrage auch bei der späteren Wohnungsbesichtigung vor Ort, dann klappt es mit dem neuen Mitbewohner. Und wenn nicht, dann kann Stefan ja einfach zum nächsten WG-Speed-Dating in die Kellerperle kommen.
Wohnungssuche im Minutentakt. Wolfram Hanke war für uns beim WG-Speed-Dating in Würzburg. Es wird sicher nicht lange dauern, bis die Idee auch in anderen Universitätsstädten Erfolg hat. Besonders für ausländische Studierende kann sie ein unkomplizierter Weg sein, an ein Zimmer zu kommen. Dass immer mehr den Weg an eine Uni fern der Heimat finden, dafür sorgt unter anderem das Europäische Hochschulaustauschprogramm Erasmus. Mitte Juni wird es 25 Jahre alt. Mehr dazu dann in der nächsten Sendung mit Svenja Üing. Bis dahin, mein Name ist Sabine Damaschke.